Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge widmen wir uns den unterschiedlichen pflegerischen Schwerpunkten in der Diabetesberatung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen, sowie den verschiedenen Formen der Blutzuckermessmethoden. Frau Neusser und Frau Eberhard aus der Klinik Favoriten bringen ein großes Wissensrepertoire auf dem Gebiet der Diabetesberatung bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit und gewähren uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wir wollen uns heute mit dem Thema Blutzuckermessung im Kinder- und Jugendlichen sowie im Erwachsenenbereich beschäftigen. Ich bedanke mich bei der Gelegenheit gleich recht herzlich bei Frau Neusser und Frau Eberhard für die Zeit und möchte Sie gleich bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen.
Mein Name ist Petra Neusser, ich arbeite seit 1984 im Kinder- und Jugendbereich und war zwischenzeitlich einmal kurz auf Intensiv, eigentlich lang auf Intensiv, 20 Jahre, und bin jetzt wieder zu den Kindern im Normalbereich zurückgekehrt und mache die Diabetesberatung seit 10 Jahren. Das ist ein sehr interessantes Thema und auch irgendwie mein Steckenpferd. Und wir haben sehr viele Kinder. Es war voriges Jahr schon, dass wir 23 Patienten hatten. Sehr viel mehr, also fast das Doppelte als die Jahre davor. Und heuer sind wir bereits jetzt auf 22, also es ist sehr im Zunehmen und im Steigen.
Okay, danke.
Mein Name ist Eberhard Helene, arbeite seit 1997 in der Klinik Favoriten, zuerst an der internen Intensivstation auf Babylon Dora und seit 2018 arbeite ich nebenbei in der Diabetesberatung, welche ich 2020 hauptberuflich übernommen habe.
Dankeschön für die Vorstellung. Ich fange mal mit dem Thema an. Man könnte sagen, die Zuckerkrank ist gleich zuckerkrank, aber so eine pauschale Aussage können Sie ja beide als erfahrene Expertinnen für Diabetesberatung entgegenhalten. Da gibt es ja doch markante Unterschiede in der Beratung und in der Therapie. Wie schaut es denn da im Speziellen mit der Blutzuckermessung aus? Wie unterscheidet sich die Blutzuckermessverfahren bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu den Erwachsenen?
Also im Erwachsenenbereich folgt die Schulung so, dass die Blutzuckerselbstkontrolle zuerst immer blutig erfolgt. Also das Blutzuckerprofil, zum Beispiel die Anzahl und die Abfolge der Messungen, richtet sich jeweilig nach der Therapie. Und die weiteren Messsysteme ergeben sich nach Diabetestyp, Therapieindikation und natürlich auch nach Arztanordnung und der jeweiligen Therapieziele.
Okay, wie schaut denn das im Kinderbereich aus?
Im Kinderbereich sind wir so, dass wir schauen, dass wir sobald es möglich mit Monitoring beginnen, also Flash-Glucose, das heißt, dass wir das kennen müssen, dass wir nicht blutig messen müssen, oder mit einem CGM, einem Continuous Closed Monitoring System, weil wir den Kindern die Stiche ersparen wollen.
Wie schaut das genau aus? Wo kommen da die Sensoren hin?
Oder die Sensoren sind für das Flash-Glucose Monitoring ist es nur zugelassen an den Oberarmen. Ja. Das geht auch erst bei Kindern ab dem 4. Lebensjahr. Davor hat die Firma das nicht zugelassen. Also das muss ich eben altersmäßig dann entscheiden. Und die CGM-Geräte sind die meisten ab dem 1. Lebensjahr zugelassen. Und die kann ich auch auf den Bauch kleben oder auf den Popo. Da habe ich mehr Fläche zum Kleben.
Kann man sich das vorstellen? Kommt da eine Kanüle, also eine Metallkanüle in die Haut oder ist da ein Schlauch oder wie funktioniert das?
Das ist ein ganz dünner Metallfaden bei beiden Systemen und der misst dann kontinuierlich im 5-Sekunden-Takt die Gewebsglucose und das wird auf ein System übertragen, dass ich im 10-Minuten-Takt kann es scannen. Wenn ich es zu oft scanne, dann schreit er mir irgendwann, das geht nicht mehr, du hast so oft gescannt. Mache jetzt ein bisschen eine Pause. Und das andere übertragt man es auf einen Monitor, das sehe ich kontinuierlich, wie die die Gewebsglucose ist.
Also das ist quasi eine unblutige Messung.
Das ist eine unblutige Messung. Wir empfehlen dann die blutigen Messungen nur, wenn auf diesem Monitoring Trendpfeile zu sehen sind, wenn sie sehr hoch, sehr rasch steigen oder sehr rasch fallen, dass wir dann blutig nachkontrollieren, weil der wirkliche Wert, nach dem wir dann gehen können, ist die blutige Messung, weil das ist jetzt das Jetzt, die Echtzeitmessung. Und das andere ist immer 10 Minuten im Verzug. Das ist das, was ich jetzt im Blutzucker sehe, ist erst 10 Minuten später im Gewebe.
Okay.
Und das, was ich jetzt brauche für die Therapie, muss ich dann blutig nachmessen und sie große Veränderungen zeigen, wenn die Pfeile rasch rauf oder runter gehen.
Und erfolgen diese Schulungen gemeinsam wahrscheinlich mit den Eltern bei den Kindern?
Erfolgen. Es kommt auf die Altersgruppe drauf an, wenn ich jetzt natürlich ein Säugling oder ein Kleinkind habe, erfolgt sie ausschließlich mit den Eltern, weil die Kinder ja überhaupt noch keinen Bezug dazu haben. Und wir versuchen sie so ab dem Kindergartenalter ein bisschen mit einzubeziehen, dass sie auch ein bisschen wissen, manche Kinder übernehmen dann schon oft das Blutzuckermessen selbstständig mit 3, 4 Jahren. Mhm. Die sagen, okay, ich steche mich schon, andere, die trauen sich gar nicht, die brauchen ganz lang, bis sie da gut dran kommen. Und Teenager, ja, da ist es also manchmal so, dass man nur die Teenager schult und die Mamas oder Papas schon nach hinten schieben und sagen, das ist meins, du hörst nur zu. Also das musst du immer auf die Altersgruppe eingehen, was sie brauchen.
Und wie ist da die Compliance im Erwachsenenbereich? Gibt es da ähnliche Messverfahren und wie schaut das im Erwachsenenbereich aus?
Also in der Regel ist es so, die weiteren Messsysteme, wie schon Frau Neuser gesagt hat, FGM-Geräte, also Flash-Glucose-Geräte oder eben auch die CGM-Geräte, die kontinuierliche Glucose-Messungen, sind auch im Erwachsenenbereich genauso. Es ist eigentlich nur in der Diabetesambulanz vorwiegend schon, dass eben zu den FGM-Geräten gegriffen wird, weil es ist auch eine Arztanordnung. Das heißt, es ist ja auch eine Verordnung notwendig, die auch Chefarzt bewilligt werden muss. Also auch der Diabetes-Typ, die Therapie ist da für eine chefarztärztliche Verordnung notwendig, ob es dann in Regel eine FGM- oder ein CGM-Gerät wird.
Okay, das heißt, Sie organisieren Beratungstermine mit Patienten, die stationär hier aufgenommen sind in der Klinik? Oder wie schaut das Prozedere aus, wenn es eine Zuweisung gibt für die Beratung?
Die Zuweisung erfolgt sowohl ambulant als auch stationär. Mhm. Die Verordnung geht an den Patienten. Da schaut in der Linie so aus, dass der Patient oder die Patientin mit diesem Verordnungsschein auf die Krankenkasse geht, dass wir dort einen Chefarzt bewilligt. Und die Zusage kommt dann direkt zu dem Patienten. Der Patient setzt sich dann mit mir im ambulanten Setting auseinander und gibt einen gewünschten Termin, Schulungstermin an und somit erfolgt dann die Schulung hier vor Ort. Je nach FGM-Gerät machen wir die Schulung selbstständig. Mhm. Der technische Support ist dann über die jeweilige Firma natürlich. Und bei den CGM-Geräten ist es so, dass die Zusammenarbeit mit den Firmen hier vor Ort die Schulung erfolgt. Im stationären Bereich ist es eigentlich vorrangig immer die blutige Messung und ergibt sich dann aufgrund der Therapie, wie das weitere Prozedere erfolgt, weil die Patienten und Patientinnen meistens mit der Situation schon so derartig überfordert sind, dass eine weitere Technologie, das weitere Diabetesmanagement sie nur überfordern würde. Und wir machen es eigentlich in der Regel so, dass es wirklich Step by Step ist.
Okay, was sind denn also Schulungsinhalte, die Sie dann in den ambulanten Settings zum Beispiel oder auch stationären Settings dann den Patienten und Patientinnen mitgeben?
Natürlich nach Diabetes-Typ, ob es jetzt ein Typ 1 Erstdiagnose ist oder Diabetes-Typ 2, je nach Insulintherapie oder auch nur oraler Therapie. Grundsätzlich ist der Ablauf immer der gleiche, das heißt strukturiert die Erklärung, was ist eigentlich Diabetes, die Erklärung der Diabetes-Typen. Dann die weitere Folge ist eben die Blutzucker-Selbstkontrolle auch angehend zu schulen, mit den Blutzuckerwerten auch umgehen zu lernen. Mhm. Weitere Themen sind sicher auch die Hyperglykämie und auch die Hyposchulung, die ein ganz wichtiger Teil auch bei den Erwachsenen ist.
Also die Wahrnehmung, wie genau nimmt der Patient das wahr, wie kann er es erkennen, ein Hyper oder ein Hypo?
Genau, vor allem jene, die auch im Berufsleben stehen und vielleicht körperlich schwer arbeiten. Wir haben sehr viele Patienten, die auch zum Beispiel am Bau arbeiten, wo es tatsächlich auch die Möglichkeit immer einer Messung, einer blutigen Messung nicht gegeben ist und auch die Umstände nicht gegeben sind. Ja. Oder LKW-Fahrer zum Beispiel, die auch nicht immer ihre Blutzuckermessungen durchführen können, wenn man gerade schult, Hände waschen unbedingt. Ja. Also auch diese Situationen auch einfach durchzuspielen, einfach durchzusprechen und offene Fragen immer ein offenes Ohr zu haben und das Ganze auch mit ihnen abzusprechen.
Und wie lange reicht dann diese Kontrolle danach zum Beispiel? Also gibt es da irgendwie Folgetermine, die dann ausgemacht werden, wenn es dann heißt, okay, man merkt, die Blutzuckermessungen oder die Werte schwanken recht, das heißt, er ist gut unter Anführungsstrichen eingestellt oder weniger gut eingestellt. Gibt es dann regelmäßig Folgetermine oder
also melden sich die Patienten selbst? Es ist meistens eine gute Zusammenarbeit mit Arzt, Diätologen, die sind auch ganz, ganz wichtig in dem ganzen System und mir. Das heißt, wenn jemand von uns rein jetzt Ärzteseite, diätologische Seite oder eben meine Seite ein Defizit sieht, spürt, aus dem Gespräch vielleicht auch ergibt, dann schalten wir uns gegenseitig ein und dann gibt es natürlich weitere Schulungstermine und die werden auch miteinander abgesprochen.
Okay. Frau Neusser, gibt es so Monitoring-Systeme, wo man diese Blutzuckerwerte übersichtlich darstellen kann oder in der Beratung gibt es da die Möglichkeit, das digital zu erfassen oder quasi über Cloud-Systeme?
Ja, es ist über Cloud-Systeme möglich. Okay. Es ist auch möglich, dass die Patienten die Daten direkt online übermitteln und wir uns die fortan können und sie müssen gar nicht anwesend sein.
Okay, also wird das schon auch in Anspruch
genommen? Das wird in Anspruch genommen.
Ist das breit schon verteilt oder ist das eher noch so vereinzelt also, oder aufs technische Affinität der Patienten?
Also abhängt? Wir schauen jetzt, wenn wir jetzt solche Systeme den Patienten geben, dass wir alles sofort anmelden. Also das machen wir nur vor Ort mit den Eltern. Also die Handys müssen halt kompatibel sein, dass man das machen kann. Und wir schauen, dass wir alle anmelden, dass wir die in der Cloud drinnen haben, dass wir es so anschauen können. Weil da tut man sich sehr oft viel, viel leichter, weil die Eltern rufen und haben irgendein Problem. Und man schaut sich die Werte der letzten Tage an und sagt, okay, da könnte es ein Schreiwald rein, aber da tritt es was. Da spritzt vielleicht mehr oder weniger und sie ersparen den Ambulanzbesuch. Gerade im Kleinkindalter ist das oft sehr, sehr schwierig, weil diese Kinder sind ja sehr lebhaft, die können nicht immer so an die Kandare nehmen und sagen, so, jetzt machst du aber nichts, jetzt gibst du Ruhe, sondern da rennt man oft den Blutzucker hinterher und da hat den ganzen Tag nur Schwankungen. Ja. Und dann sind sie sehr aktiv, dann spritzt man halt vielleicht einmal ein bisschen mehr, weil vorher waren sie sehr hoch, dann machen sie sehr viel Bewegung, dann stürzen sie wieder ab, dann haben sie ein Hypo und das hat man oft einmal den ganzen Tag, dass man es da schon, wenn man es so hat, beraten kann und sagt, okay, da könnte ich, weil die meisten haben eine Pumpe von diesen kleinen Kindern, okay, weil es einfacher zu handeln ist mit dem Insulin, dass man da einfach sagt, da kann ich die Pumpe runterdrehen, da kann ich sagen, ich gebe jetzt nicht von der Basalrate die 100%, die eingestellt sind, sondern einfach vielleicht nur 40, 50 oder 60%, je nachdem.
Okay, da wollte ich nämlich hier gerade fragen, ist das mit den Systemen ein Unterschied? Also es gibt das Pumpensystem und es gibt die Bolusinjektion aus dem Pen.
Die Bolusinjektion mit dem Pen, die kann ich im Kleinkindalter nicht verwenden, weil ich kann mit dem Pen nur 0,5 Einheiten spritzen und ein Kleinkind braucht vielleicht nur 0,0 eine Einheit fürs Essen. Ja.
Und das geht aus dem Pen quasi jetzt
nicht? Das geht mit dem Pen überhaupt nicht, weil so weit runter kann ich ihn nicht stellen. Ich kann die Pumpe, die am feinsten zum Einstellen ist, jetzt mit 0,025 Einheiten, ja, und das kriege ich mit dem Pen nie hin. Und der hat mir das oft als Basalrate den ganzen Tag, so komme ich mit der Pumpe, mit den Spritzen gar nicht dorthin. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass ich das Insulin verdünnen muss.
Okay, das geht schon auch. Also dass
das
man bei dem
bei dem, ja, es bei dem gibt Pumpen einen Insulinproduzenten, der bietet auch eine Verdünnungslösung an, dass das stabil bleibt.
Okay, wie lange kann das dann belassen
werden? Einen Monat.
Einen Monat, auch die Pumpe läuft dann quasi mit?
Nein, die Pumpe, die muss ich alle 3 Tage spätestens tauschen, ja. Also das Insulin tauschen. Aber ich kann diese Lösung, die ist stabil für einen Monat, also die kann ich ganz normal verwenden.
Okay. Wie schaut denn das im Erwachsenenbereich aus? Gibt es da Präferenz zwischen Bolus-Insulingabe und Pumpengabe?
Also in der Regel wird die Insulinschulung immer mit Pens, also erfolgt immer mit Pens im Erwachsenenbereich, besonders bei allen Menschen mit Diabetes de novo, die eben Erstdiagnose haben, wird eben mit Pen begonnen und da gibt es eben die Unterschiede zwischen einmal Pens, die eben nach der wenn der Pen fertig ist, einfach entsorgt wird und eben auch die Möglichkeit der Pen-Befüllung, wenn die Ampulle leer ist, wird die Ampulle einfach nachgelegt. Das ist eigentlich der Ablauf, der im Erwachsenenbereich so Usus ist, wobei ich auch sagen muss, dass es natürlich auch Menschen mit Diabetes im Erwachsenenbereich gibt, die auch eine Pumpe haben.
Okay, gibt's auch.
Ja.
Gibt es irgendwelche Momente, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, wo Sie sagen, das waren Patienten, die haben Sie ganz lang betreut, die haben Schwierigkeiten gehabt in der Anpassung, in der Blutzuckermessung, die Sie oft bei externen Terminen nochmal herholen haben müssen in der Ambulanz. Gibt es irgendwas, was Ihnen in Erinnerung gewesen ist, ein Fall?
Es gibt sehr, sehr viele Patienten, die mir, und Patientinnen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Aber ich muss schon sagen, die Herausforderung in dem ganzen Bereich Diabetes ist sicher in der onkologischen, auf der onkologischen Seite. Okay. Also die total pankrektomierten Menschen, die dann von heute auf morgen insulinabhängig sind und das voll abhängig sind, die wahnsinnig überfordert sind mit der Situation, nicht nur der Krebssituation, sondern auch der Situation, insulinabhängig zu sein, viele Messungen am Tag machen zu müssen, Insulin spritzen zu müssen, also das ganze Diabetes-Management zu jener psychischen Herausforderung noch dazu kommt.
Okay.
Und da gibt es schon einige Patienten, die mir in Erinnerung sind und auch also jetzt noch oft zu Besuch kommen. Und ja.
Okay. Frau Neusser, sehen Sie irgendwo in der Zukunft irgendwo ein Gebiet in der Diabetesberatung, wo noch mehr hingearbeitet werden muss, was man noch verbessern könnte oder wohin sich die Diabetesberatung entwickeln wird, so inhaltlich? Oder?
Die Diabetesberatung wird sicher immer mehr technischer werden, weil die Pumpenhersteller immer mehr Technik auf den Markt bringen und das geht jetzt relativ rasant. Der eine Hersteller hat erst vor 2 Jahren ein neues Pumpensystem herausgebracht, das hat er heuer schon wieder zurückgezogen vom Markt, weil er schon wieder was verbessert hat an diesem System. Da hat er umgestellt von Funkmessung auf Bluetooth, weil diese Verbindung stabiler ist und nächstes Jahr wird schon noch ein Nachfolgermodell kommen, okay, das auf diesem aber abgeben kann. Ja. Und somit ist diese, fällt dann bei diesem Hersteller dann diese blutige Messung, die jetzt noch verlangt wird, weg, weil es fast wie Flashglucose-Monitoring dann schon ist. Also das geht in so rasanten Schritten, dass man da sehr viel mehr Technik haben wird. Man muss natürlich auch die Patienten dementsprechend auswählen, ob das es überhaupt schafft. Bei Kleinkindern, da freut man nicht lang, die kriegen es einfach, wenn wir sonst nicht hinkriegen. Aber bei Teenagern oder auch Schulkindern muss man schon genau hinterfragen, ist das eine gute Idee, dass man die Leute jetzt gleich von Anfang an damit konfrontiert. Weil, so wie die Frau Eberhardt gesagt hat, sie sind einfach überfordert mit der Situation von heute auf morgen, brauchen sie Insulin, mit all diesen Problemen, die das hat. Und sie sehen halt auch die Kinder, was machen sie jetzt am Spielplatz? Wie ist das jetzt mit Schwimmen gehen? Wie ist das jetzt mit Sport? Alle diese Ängste musste ich am Anfang einmal nehmen und sie kriegen so viele Informationen, dass man sicher in Zukunft vielleicht auch ein Augenmerk drauf legen muss, dass man es vielleicht in einem halben Jahr nochmal komplett nachschult. Das ist doch ganz
okay,
viele Sachen
so viel
vergessen.
Tut. Wie schaut denn das speziell in der Pubertät aus? Sie haben ja gesagt, gerade bei Kindern ist ja das doch oft recht schwierig. Ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass es in der Pubertät besonders schwierig sein kann, oder weil da doch die Kinder in einer besonderen Situation auch sind oder die Jugendlichen.
Es ist ganz unterschiedlich. Manche von den Jugendlichen, die nehmen diese Herausforderung total toll an, die tun super mit, die stellen extrem viele Fragen. Also es gibt alles querbeet und dann gibt es welche, wo du denkst, okay, wie kriege ich den jetzt auf die Seite, dass er das macht? Da denke ich mir oft, das muss ein Lehrer so in der Schule gehen. Die schauen dir an, alles, was du sagst, ist ja, super, aber es kommt keine Frage, kein Input. Und da weißt du schon, dass das ganz schrecklich schief gehen wird, dass die relativ häufig da landen werden, weil sie es einfach nicht machen. Und das sind meistens die Teenager, die ja keine Unterstützung von den Eltern haben, die da relativ früh schon allein gelassen werden. Wenn das jetzt der Teenager ist, der zwar sagt, ich mache das alleine, aber die Mama ist trotzdem dabei, funktioniert das besser, weil sie dann die Eltern doch fragen können, du, was hätte ich denn da machen sollen oder was kann ich da machen.
Das heißt, da ist auch von Seiten der Diabetesberatung dann wahrscheinlich ganz viel gefordert, da möglichst viel Beratungsleistung zu geben.
Und vor allen Dingen zu überlegen, was mache ich denn jetzt, wie erkläre ich das jetzt, was kommt mir nur einfallen, dass er mir so erzählt, dass er das wirklich versteht. Sie wiederholen das die meisten alle wunderbar, sie kennen das, was du ihnen sagst, das beten sie da richtig runter, wo du denkst, okay, ja, aber wenn du dann ein bisschen in die Tiefe gehst, merkst du, verstanden haben sie davon nichts. Sie wissen halt den Inhalt, aber was sie damit tun sollen.
Das heißt, da ist auch speziell viel Wiederholungsaufwand dahinter, Inhalt wahrscheinlich auch didaktisch so aufbereiten, damit es die Kinder gut oder die Jugendlichen halt gut annehmen können.
Und man merkt das halt bei den Diabetikern, die sehr früh manifestiert haben, wo die Mama alles übernommen hat, wo man dann irgendwann sagt, so, es ist Zeit für die Mamas oder Papas loszulassen und die Jugendlichen sollen einmal ein bisschen selbst das Management übernehmen. Dann sagen sie uns das, fragst, was willst du von mir wissen? Kann ich dir noch irgendetwas erzählen? Ich weiß alles. Und wenn sie dann anfangen, nachzufragen, dann kommt auf einmal, okay, ach so, ah, darum, jetzt verstehe ich, warum das so ist. Ja, also,
das heißt, die Haken da dann eh oft nachlassen, ich glaube.
Ja, also das muss man einfach,
bis der Knopf aufgeht.
Sonst schafft man es nicht und das ist auch oft bei den Eltern, bei den Schulungen so, wenn man das Gefühl hat, da fehlt mir so viel. Sie sagen zu immer, ja, man muss einfach immer wieder nachhaken und ich lasse es manchmal einfach wiederholen und frage nach, weil sonst schaffen sie es zu Hause einfach nicht.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!